Der Podcast wird präsentiert vom BCB, einem Bildungszentrum für christliche Begleitung und Beratung. Dein Partner für Ausbildung in Seelsorge und Beratung. bcb-schweiz.ch.
Was die Dritten miteinander teilen, ist, dass da natürlich schon zwei Kinder sind, die vielleicht oder meistens gewisse Rollen in der Familie schon besetzt haben. Das heißt, die Dritten sind auch oft die, die es ein bisschen schwieriger haben. Häufig ist dann ein Kind vielleicht auch schon das Mama-Kind und das andere das Papa-Kind, weil die Mama war schon besetzt. Und wo ist denn dann mein Platz als drittes Kind?
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Ein erstes und ein zweites Kind sind schon in der Familie und dann kommt das dritte. Was macht die Position mit dem Kind und dem späteren Erwachsenen? Und was, wenn dann noch ein viertes Kind kommt? Diesen Fragen gehen wir heute in dieser Folge von der Psychohygiene nach. Letzte Woche haben wir schon ausführlich über das Erst- und Zweitgeborene geredet und jetzt wollen wir uns noch diesen weiteren Positionen in einer Familienkonstellation widmen. Ja, dass wir genau bis zu vier Kinder heranschauen, das hat natürlich einen Grund, den wir dann im Verlauf dieser Folge auch noch werden klären. Ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen und ich bin natürlich sehr gespannt, ob ich das, was uns Psychotherapeutin Julia Wegmann heute erzählt, auch in meiner Familie finde. Zu diesen zwei Rollen in einer Familie möchte ich zum Schluss dieser Folge aber dann auch noch die Chancen und die Herausforderungen für ein Einzelkind herausfinden. Ich bin Tabea Kobel. Wir tauchen heute nochmal ein in die Prägung von diesen Konstellationen, die wir bekommen haben, indem dass wir irgendeine in eine Position geboren worden sind in unsere Familien. Aber ich finde es irgendwo auch noch interessant, gerade zum Start kurz mal schauen, was sind eigentlich so die positiven Eigenschaften, die überhaupt Geschwister die haben können in unserem Leben.
Ja, Geschwister sind ja die Personen, die uns auch am längsten, also theoretisch am längsten im Leben begleiten und uns natürlich prägen. Und das eine, was wir lernen können durch Geschwister, das sind Sachen wie soziale Kompetenzen. Also wir müssen lernen zu kommunizieren, zu kooperieren und Konflikte zu lösen. Da hat man ein sehr großes Übungsfeld, finde ich, wenn man Geschwister hat. Und je mehr Geschwister natürlich, desto mehr Übungsfelder gibt es dann. Oder eben auch je nach Position sind eben oft die, die in der Mitte sind, auch die, die dann eher vermitteln zum Beispiel. Wenn es jetzt drei Geschwister gibt oder vier, dann können Geschwister uns natürlich auch unterstützen, emotional. Also zum Beispiel trösten oder meine Schwester hat mal, da bin ich gemobbt worden in der 5. Klasse von einem Mädchen und dann hat sie sich auf dem Schulhof vor der aufgebaut und gesagt, lass meine kleine Schwester in Ruhe.
Und ab dem Tag
hat sie dann aufgehört, mich zu mobben, weil meine Schwester konnte sehr einschüchternd sein, also hat sie ein bisschen Angst bekommen und dann hatte sich das erledigt. Also das ist natürlich was, oder manchmal kennen wir auch den Satz, ich hole meinen großen Bruder, oder wenn du mich jetzt ärgerst oder so, oder die große Schwester, können Geschwister natürlich auch Unterstützung bieten, auch emotional, wenn ich Liebeskummer habe, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich abgelehnt werde, kann das eben auch sein, dass die Geschwister uns auffangen, dass sie uns trösten, dass das auch wie so ein Schutzfaktor ist gegen Belastungen, dass ich weiß, da ist noch jemand, der steht mir zur Seite, der macht vielleicht auch das Gleiche durch wie ich. Manchmal sind ja auch Eltern psychisch erkrankt oder haben Schwierigkeiten oder man hat vielleicht finanzielle Probleme als Familie und dann kann das ja auch zusammenschweißen, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Dann fördern Geschwister auch noch Wettbewerb und Ansporn. Also das Konkurrenzdenken, was häufig auch zwischen Geschwistern ist, vor allem mit dem gleichen Geschlecht, das kann natürlich auch fördern, dass ich besser bin, dass ich wie ein Ansporn habe. Meine Schwester ist gut in dem Sport, ich möchte nacheifern oder ich mache das auch oder ich möchte besser sein als meine Geschwister. Das kann uns auch antreiben und auch ein positiver Antreiber sein. Und Geschwister dienen uns auch als Vorbilder. Also sie sind eigentlich Rollenmodelle und können uns auch helfen bei unserer Identitätsbildung, auch zu merken, da bin ich vielleicht anders. Das sind meine Fähigkeiten, das sind die von meinen Geschwistern. Ich sehe, wie die sich entwickeln, wie die mit Schwierigkeiten umgehen und daraus kann ich natürlich auch was lernen. Und dann ist es aber auch so, dass Geschwister dann doch, obwohl sie im gleichen Elternhaus aufwachsen, auch unterschiedliche Erfahrungen machen und ich davon eben auch wieder lernen kann.
Also, dass man wirklich irgendwo Verbündete hat auf dem Weg, wo man geht, oder? Also, vielleicht, wenn man mit den Eltern zum Beispiel gar nicht so möchte über ein Thema reden. Ich kann mich erinnern, so das Thema, ich habe mich verliebt in jemanden. Das hat man vielleicht dann nicht gerade den Eltern erzählen, aber vielleicht der Schwester hat man es dann noch gesagt. Also, irgendwie so wirklich Verbündete auf dem Weg. Vor allem im Kindesalter, wo man viel halt auch lehrt, wo man geprägt wird. Im Erwachsenenalter, oder? Kann es einem ja genauso auch noch etwas dienen.
Ja, genau. Also auch da kann ich auf meine Geschwister zurückgreifen. Also wenn jetzt das gelungen ist, dass man eine einigermaßen positive Geschwisterbeziehung entwickelt hat, dann rufe ich vielleicht den großen Bruder an, wenn ich einen Rat brauche. Oder ich weiß, bei der Schwester, die kennt sich aus in dem Bereich. Oder wenn jemand in der Familie Schreiner ist oder was auch immer. Aber dann habe ich natürlich ein Netzwerk und habe auch Menschen, die zu meiner Kernfamilie gehört haben, die ich dann um Rat fragen kann, die ich um Hilfe bitten kann. Ja, einfach Personen, die Teil meines Lebens sind, auf die ich dann auch zurückgreifen kann.
Jetzt haben wir in der letzten Psychohygiene-Folge viel eben über Erst- und Zweitgeborene geredet. Erstgeborene eher gewissenhafte Charakter, auch oft. Zweitgeborene vielleicht so klischee-mässig eher die, die sich so fest anpassen oder verbündend sind, harmoniebedürftig vielleicht auch eher. Das wäre so ein bisschen das Klischee, oder? Muss nicht sein, kann sich auch mal verändern während der Entwicklung, während dem Leben. Aber das sind so ein bisschen die Themen, die so ein bisschen das Typische sind von denen. Heute möchten wir uns vor allem auf die Dritt- und Viertgeborenen mal einlassen und die vertiefen. Gerade Drittgeborene. Was ist so ein bisschen typisch für diese Position?
Ja, wichtig ist natürlich auch, also es gilt jetzt für alle Geschwisterkonstellationen, es kommt auch immer darauf an, wie groß sind die Altersabstände, welches Geschlecht geht zum Beispiel voraus, wenn ich jetzt das dritte Kind bin, habe ich zwei Schwestern vorne dran oder sind das zwei Brüder oder ist das Bruder und Schwester, das kann auch nochmal einen Einfluss haben, das haben wir im ersten Podcast auch gesagt, wenn zum Beispiel der Altersabstand unter 18 Monate ist, dann ist man fast schon wie ein Zwilling, also ein Pseudo-Zwilling und wird, wenn man das gleiche Geschlecht hat, eben auch mehr verglichen oder dann kann es auch mehr Konkurrenz geben. Das heißt, das sind solche Sachen, da darf jeder für sich dann natürlich auch individuell schauen, wenn ich jetzt drittes Kind bin, okay, wer ist denn eigentlich vorher? Wer ist denn da vorausgegangen? Aber das, was die Dritten miteinander teilen, ist, dass dann natürlich schon zwei Kinder sind, die vielleicht oder meistens gewisse Rollen in der Familie schon besetzt haben. Das heißt, die Dritten sind auch oft die, die es ein bisschen schwieriger haben. Häufig ist dann ein Kind vielleicht auch schon das Mama-Kind und das andere das Papa-Kind, weil die Mama war schon besetzt. Und wo ist denn dann mein Platz als drittes Kind? Also das ist eine Frage, die viele Dritte dann eigentlich beschäftigt. Wo ist denn mein Platz? Was ist denn meine Rolle? Was macht denn mich überhaupt aus? Weil es sind schon zwei Geschwister da und häufig passiert dann auch, wenn vorher zwischen den ersten zweien viel Konkurrenz war oder auch Eifersucht, dass wenn ein drittes Kind kommt, dass die älteren zwei sich dann eigentlich eher verbünden, weil in der Regel sind es ja die Mütter, die die meiste Pflegearbeit am Anfang übernehmen und dann ist die Mutter ja gebunden an das Baby, an das jüngere Kind. Und dann entwickelt sich natürlich auch die Geschwisterbeziehung von den älteren Zweien nochmal anders. Also, dass sie dann häufiger besser miteinander spielen, dass sie schon Spielpartner sind. Und dann braucht das Dritte auch wieder, muss dann so einen Platz finden. Und das kennt man ja irgendwie so, das dritte Rad am Wagen oder das fünfte Rad am Wagen. Irgendwie so, wenn ich dann noch so dazukomme in ein Zweiergefüge, das ist nicht so einfach.
Also das ist so ein bisschen, dass ich bin irgendwie ein bisschen anders als die anderen. Irgendwie habe ich nicht so einen rechten Platz. Wo gehöre ich her? Also so Suchen nach einem Platz, das ist begleitet das Drittgeborenes von Anfang her.
Genau, und dann ist natürlich auch für die Dritten ein bisschen komplexer, was kriege ich denn alles schon so an Input von außen? Also wie werde ich behandelt vom Erstgeborenen, vom zweitgeborenen Kind? Welche Feedbacks bekomme ich von meinen Eltern? Das heißt, so der ganze Prozess von der Identitätsbildung kann auch ein bisschen komplexer sein, weil ich vielleicht unterschiedliche Rückmeldungen bekomme. Vielleicht verstehe ich mich mit dem mittleren Kind super gut und bekomme da positives Feedback und der große Bruder gibt mir immer eins drauf oder sagt, ah, das verstehst du nicht, du bist ja so klein, du checkst es ja nicht oder so, ne? Also da kommen natürlich auch noch mal viel mehr Einflüsse auf das dritte Kind, wenn schon zwei Kinder da sind.
Hankerum kann ich mir vorstellen, ist jetzt im Vergleich zu einem Erstgeborenen, wo ja der Weg irgendwo zuerst muss ein bisschen finden, auch
Wie ist das Gefühl zwischen Eltern und Kind, wo ein Drittgeborenes wahrscheinlich auch wie ein Zweitgeborenes viel mehr auch nachlaufen kann, anschauen kann?
Mhm. Ja, genau, das ist so. Das Dritte hat dann natürlich auch schon zwei Vorbilder, also die zwei älteren Geschwisterkinder, kann sich daran orientieren. Das kann natürlich auch Halt geben. Es ist vielleicht auch nicht so anstrengend und in der Regel sagt man, sind die Eltern beim dritten Kind auch nochmal viel gelassener. Das passiert beim zweiten Kind auch schon. Das erste, dann ist alles neu. Beim zweiten weiß man schon, wie es läuft. Und beim dritten sagt man eben häufig auch, das läuft dann so ein bisschen nebenher. Das wird vielleicht auch manchmal übersehen, weil die zwei, also je nach Altersabstand natürlich auch, weil die zwei Älteren dann vielleicht eben auch schon laufen und selbstständiger sind und man da hinterher sein muss und das Baby liegt dann vielleicht im Wagen. Also das ist auch was ich bei Freunden beobachten kann, wenn die drei Kinder haben. Dann springt man schnell irgendwie den zwei Größeren hinterher und irgendwann merkt man, ah, das Dritte macht sich ja jetzt auch bemerkbar, oder? Irgendwo im Wagen oder ist vielleicht in der Trage einfach mit dabei. Genau, deswegen laufen die häufiger auch so ein bisschen nebenher, die dritten Kinder.
Aha. Was kann das für Auswirkungen haben auf Persönlichkeit?
Ja, das haben wir auch gesagt. Die Erstgeborenen sind dann zum Beispiel eher die, die Verantwortung übernehmen, also die ja auch von den Eltern in die Verantwortung genommen werden. Jetzt pass auf oder pass auf deine jüngeren Geschwister auf. Und die dritten Kinder sind dann eher so, das können ja auch die anderen machen. Also die haben vielleicht eher Mühe, damit Verantwortung zu übernehmen. Das wäre jetzt auch was Eltern gut fördern können, wenn sie ein drittes Kind bekommen, dass man darauf achtet, dass ich dem Dritten auch immer ein Ämtli oder irgendeine Verantwortung gebe von Anfang an, dass das Muster so ein bisschen durchbrochen wird. Ah, das können ja die anderen schon machen. Mhm. Ich muss ja jetzt nicht. Also die Dritten sind dann vielleicht auch die, die so ein bisschen gechillter sind und erstmal zugucken und dann abwarten und die anderen machen lassen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Dritte wahrscheinlich dann das Jüngste ist, ist ja in ganz vielen Familien der Fall. Also zwei ist wahrscheinlich so das meiste, wo in der Schweiz die Leute haben. Ein Drittes dann vielleicht okay noch, das sieht man noch viel, dann ist es dann meistens das Jüngste. Also ist es ja nochmal eine spezielle Rolle.
Mhm. Genau, also auf die Jüngsten oder auch die Vierten gehen wir dann gleich auch nochmal mehr ein. Aber was natürlich das mit sich bringt, wenn jetzt auch das Dritte das jüngste Kind ist, dass man dann eher so einen Nesthäkchen-Status hat und es häufig vorkommt, dass die Jüngsten auch verwöhnt werden. So als die letzten Kinder oder eben, dass die Eltern auch dann irgendwann Mühe haben, wenn die Größeren aus dem Haus gehen und das Jüngere ist noch da, kann man natürlich auch als jüngstes Kind sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Oder manchmal gibt es das auch, dass es ja auch wie so Nachzügler gibt, wo der Altersabstand dann fürs dritte Kind nochmal deutlich größer ist.
Mhm. Kann ja sein, dass es eben dann nochmal eins gibt. Dann ist das Dritte nicht mehr das Jüngste. Es ist aber das Dritte in Folge. Also das heisst, eben hat vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Wenn nachher nochmal eins kommt, dann hat es ja nicht einmal den jüngsten Status, sondern es ist einfach das Dritte.
Mhm.
Was macht das mit einem?
Ja, genau. Also dann verändert sich natürlich die Familiendynamik nochmal und häufig freuen sich Dritte eigentlich über das jüngere Geschwister, was dann nachkommt, weil das natürlich die Chance bietet, dass man dann mit dem Jüngeren so eine Koalition bilden kann wie die älteren zwei. Also je mehr Kinder dazukommen, desto eher entstehen dann auch wieder Untergruppen zum Beispiel. Und die Dritten, die häufig auch eine Position haben, dass sie eher alleine sind, wenn die großen zwei halt viel zusammen machen und da schon gut als Spielpartner unterwegs sind, dann sind die Dritten eher alleine und müssen auch oder finden für sich auch Wege, sich allein zu beschäftigen und freuen sich dann eigentlich, wenn dann ein neuer Spielpartner, eine neue Spielpartnerin dazukommt.
Also, dass sie dann wieder vielleicht auch ein bisschen die älteste Rolle einnehmen. Kann es denn sein, dass dort eben das Gewissenhafte eher noch ein bisschen reinkommt bei diesen Drittgeborenen?
Also es kann sein, das kommt natürlich auch immer wieder drauf an, wie viel Verantwortung übernimmt jetzt das Erstgeborene für die zwei jüngsten Geschwister oder erwarten dann Eltern zum Beispiel von dem mittleren Kind, eben von dem dritten Kind, dass das schon sich mitkümmert um das jüngste Kind. Aber vermutlich sind ja die Altersabstände zwischen dem dritten und dem vierten, wenn die jetzt nicht so groß sind, dann ist es eher so eine ähnliche Beziehung, wie es Erste und Zweitgeborene dann vielleicht auch entwickeln, dass einfach ein neuer Spielpartner, eine neue Spielpartnerin dazukommt.
Also es kommt mega darauf an, wie die Konstellation natürlich ist, wie sich auch die ganze Dynamik in der Familie entwickelt, wenn schon zwei ältere Kinder da sind und das Dritte dazukommt. Aber gibt es sonst noch so typische Sachen, wo man kann sagen, das ist so typisch Drittgeborenes?
Mhm. Sehr, sehr häufig sind auch die Drittgeborenen leidenschaftlich und temperamentvoll. Also die, die auch mal vielleicht einen Wutausbruch haben oder eben lauter werden, sich bemerkbar machen müssen. Es können auch häufig die Clowns in der Familie sein, also die einen besonderen Humor haben. Gleichzeitig aber auch so eine optimistische Zukunftserwartung von, ah, das wird schon, das geht vorbei. Und man findet eben häufig unter Künstlern, Musikern, Clowns, Entertainern, Zauberern, Performern Drittgeborene. Also das heißt, man muss natürlich irgendwie, wenn die ersten zwei schon Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen, als drittes Kind schauen, okay, wie mache ich jetzt auf mich aufmerksam? Deswegen sind die Dritten häufig die, die dann über Kreativität, über irgendwelche Witze versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Also ein bisschen wie Zweitgeborene ja auch schon.
Ja, genau. Also das Jüngste oder das Zweitgeborene ist ja dann auch ähnlich. Wenn jetzt das Zweitgeborene zum Beispiel das jüngste Kind ist, dann findet man natürlich ähnliche Muster.
Und es kann sich eben dann immer wieder ändern. Also es kann ja dann sein, dass das Kind dann ein Jahr oder zwei Jahre die Position einnimmt und dann kommt ein weiteres Geschwister dazu und dann rührt es alles über den Haufen.
Ja,
oder?
Genau. Dann muss man sich wieder neu organisieren und neu finden innerhalb von einer Familie.
Mhm. Was kann man an einer Person, die jetzt ein klassisches oder vielleicht sich gefunden hat, in dem Drittgeborenen, inne, wo du jetzt beschrieben hast und sagt, ja doch, ich kenne solche Themen, was kann man so jemandem raten?
Mhm. Also das eine wären eigentlich so positive Sätze zum Beispiel, die ich mir selber sagen kann. Auch sowas wie, ich bin etwas ganz Besonderes, weil es gibt eben nicht so viele dritte Kinder. Das heißt, die Erfahrungen, die ich sammle, sind auch wie ein besonderer Schatz, an dem ich andere teilhaben lassen kann. Und ich darf auch andere an meinen Fantasien, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber Dritte haben oft auch so eine Tendenz, so für Tagträumen oder sich auch in so eine Fantasiewelt zu flüchten. Und dann auch zu wissen, okay, ich darf auch andere an dem teilhaben lassen. Mir tut es vielleicht gut oder dann entstehen kreative Sachen und dann kann ich die auch mit anderen teilen. Das wären jetzt so Sachen oder Sätze bezogen eigentlich auf Selbstbild, dass ich mir auch sagen kann, ich kann andere auch bereichern. Und was ich lernen darf, ist vielleicht auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich als drittgeborenes Kind ein Muster habe, tatsächlich, dass ich Mühe habe, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, weil dann frage ich ja meine älteren Geschwister und die entscheiden vielleicht oder sagen mir, was das Beste ist, dass ich dann auch merke, okay, das darf ich auch lernen, selber Entscheidungen zu treffen und selber Verantwortung zu übernehmen.
Hast du vielleicht gerade einen Tipp, wie man das auch gut angehen kann?
Ja, das eine ist manchmal, wenn ich jetzt vielleicht eine wichtige Entscheidung in meinem Leben treffen muss, dass man erstmal in sich reinhört, was ist eigentlich mein erster Impuls? Und wenn ich vielleicht Zweiter oder Dritter bin, also die Erstgeborenen sind ja die, die in der Regel die Verantwortung übernehmen und die auch sofort das Gefühl haben, ja, das muss ich jetzt machen, das muss ich kontrollieren oder da muss ich jetzt mein Mann oder meine Frau stehen und das machen, dass ich erstmal reinspüre, was ist denn mein erster Handlungsimpuls? Mhm. Ist der zum Beispiel, ich warte erstmal ab, vielleicht löst sich das Problem ja von alleine, oder? Weil die Dritten ja vielleicht auch optimistischer sind und manchmal kann das auch ein ganz guter Ansatz sein. Okay, vielleicht löst sich's ja von alleine. Vielleicht merke ich aber auch, das überfordert mich. Ich möchte meinen großen Bruder, meine große Schwester irgendwie um Rat fragen. Und sich dann zu sagen, wenn man so ein Muster erkennt, dass man vielleicht immer sich einen Rat holt von anderen Personen, erstmal selber zu überlegen, okay, wie könnte ich das denn jetzt lösen? Also, dass man da einfach so einen kurzen Stopp macht und innehält und bevor man vielleicht in so eine automatische Handlung reingeht, sich dann selber fragt, okay, wie könnte ich das denn jetzt lösen? Mhm. Muss ich da wirklich jemand anderen fragen oder komm, jetzt probiere ich es mal alleine?
Also wirklich sich selber mal auch besinnen, auf was will ich, wie bin ich, was finde ich toll. Vielleicht kann ich ja irgendwie auch einfach etwas googlen mal selber, anstatt dass ich um Rat frage oder so.
Ja,
so
genau.
In die Richtung oder etwas
auch,
lesen.
Genau, oder selber eine Pro- und Kontraliste machen zum Beispiel. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und wir haben im Gehirn haben wir ja zwei Systeme. Das eine wäre so der Verstand, das logische Denken. Und das andere, das ist das, was man so als Bauchgefühl bezeichnet. Und Entscheidungen bereuen wir nicht, wenn Verstand und Bauchgefühl, wenn das miteinander übereinstimmt. Das heißt, manchmal ist es gut, zum Beispiel auch für den Verstand, ich mache mir so eine Pro- und Kontraliste und dann fühle ich aber vielleicht in mich rein, fühlt sich das denn gut an? Ist das jetzt eine gute Entscheidung? Mhm.
Also vom Dritten haben wir jetzt wirklich viel gehört und auch gute Tipps bekommen, wie man damit umgehen kann, vielleicht auch mit so Herausforderungen, die man hat dann in der dritten Position. Gehen wir zum Vierten. Vierte Kind, also wenn jemand vier Kinder hat, dann ist es ja schon fast ein bisschen speziell, das hat man nicht mehr so viel, sieht man auch nicht mehr so viel, jetzt gerade in der Schweiz, da im Umfeld. Und vierte Kinder, wir nehmen die bewusst noch rein, weil die haben jetzt in der ganzen Theorie von der Konstellation, von der Familienkonstellation auch noch eine spezielle Bedeutung, oder?
Ja, genau. Also das, was man sagt, ist, dass nach dem vierten Kind, also wenn es dann noch mehrere Kinder gibt, dass sich dann eigentlich die Muster wieder wiederholen. Also das fünfte Kind wäre dann auch eher wieder wie ein erstgeborenes Kind. Das heißt, so der ganze Zyklus, alles das, was wir besprechen, das wiederholt sich nach dem vierten Kind. Und dann eben, wenn es das letzte Kind ist, dann ist es das jüngste Kind. Also können wir jetzt darüber reden, wie ist es denn in Familien, wenn ich das jüngste Kind bin und eben zum Beispiel das vierte Kind.
Mhm. Also, was sind so die Merkmale vom Jüngsten? Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, das Nesthäkchen, oder? Also der Klassiker, aber vielleicht müssen wir mal definieren, was heisst denn das überhaupt, das Nesthäkchen?
Ja, genau, also ein jüngstes Kind, das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn das jüngste Kind das dritte Kind ist, fühlt es sich schon mal anders, als wenn das jüngste Kind eins ist von vier oder sogar noch mehr Geschwistern. Also wir können dann natürlich auch von sieben Geschwistern, es gibt ja auch tatsächlich noch solche Großfamilien, kann ich auch das jüngste Kind sein. Und dann sind natürlich Erfahrungen schon nochmal unterschiedlich oder eben die ganze Dynamik, die sich dann auch wiederholt, dass nach einem vierten dann nochmal wieder ein Erstgeborener und was hat das dann oder wie ein erstgeborenes Kind das fünfte für Auswirkungen. Und das, was aber alle jüngsten Kinder miteinander gemeinsam haben, ist, dass sie die Erfahrung machen, es sind schon viele da. Ja. Also es gibt schon viele andere, ob das jetzt drei sind oder vier sind oder fünf sind. Ich merke, da ist schon eine ganze Rasselbande da und die Jüngsten kennen natürlich dann noch viel weniger das, was die erstgeborenen Kinder erlebt haben. Ich habe Mami und Papi für mich alleine oder es ist ruhig im Haus, weil alle, die mehrere Kinder haben, die wissen das, da läuft eigentlich immer was. Und mit dem wachsen natürlich vor allem die jüngeren Kinder oder jetzt viertgeborene Kinder auf, dass sie merken, es gibt schon ganz, ganz viele. Ich habe ganz, ganz viele Vorbilder und das kann natürlich ein Vorteil sein. Ich kann mich an meinen Geschwistern orientieren. Es kann aber auch häufig dazu führen, dass die Jüngsten sich minderwertig fühlen. Also immer das Gefühl haben, die anderen sind schneller, die anderen sind besser. Ich habe das gesehen, jetzt meine vierjährige Tochter. Wir wohnen mit mehreren Freunden im Haus und sie ist die Jüngste von allen Kindern. Und das sind... Also es gibt eine, jetzt muss ich gerade überlegen, eine Achtjährige, dann kommen meine Sechsjährige, dann gibt's drei Fünfjährige und dann kommen meine Vierjährige. Und wenn die so, wir haben so einen Gang im Haus und häufig spielen die Kinder im Gang oder im Garten. Und dann habe ich das bei meiner Tochter gesehen, die ja dann in der Konstellation die allerjüngste ist, wie sie schnell frustriert war, wenn alle Kinder schnell rennen und sie kommt nicht hinterher. Mhm. Und dann ein riesen Tränenausbruch, riesen Frust, weil alle sind so schnell. Mhm. Und das ist natürlich das, was erstgeborene Kinder nicht kennen, weil die sind natürlich von ihren körperlichen Fähigkeiten, von in der Regel auch von ihren kognitiven Fähigkeiten aufgrund von der Hirnentwicklung weiter als die jüngeren Kinder. Mhm. Und deswegen kann, wenn schon viele Kinder da sind, das auch dazu führen, dass die Jüngsten sich minderwertig fühlen. Also immer merken, ah, die anderen können es ja viel besser als ich.
Mhm. Also das heisst, das gibt es schon nur von der Prägung in dem, dass man eben immer abschaut, die anderen können mehr.
Mhm.
Ist auch noch spannend. Also es hat sicher einen riesen Einfluss auf das ganze Leben, also Minderwertigkeitsthema.
Mhm. Genau, deswegen ist es gut, es gilt grundsätzlich für alle Kinder, wenn man auch schaut, dass jedes Kind wie für sich eine Nische hat oder auch einen Entwicklungsraum, wo es dann eben auch sich anders erleben kann. Also innerhalb von einem Hobby oder jetzt meine Tochter, die, ich habe ja nur zwei Töchter, die dann auch die Jüngste ist und bei uns im Haus eben auch die Jüngste, die war jetzt in der Kita zum Beispiel die Älteste. Jetzt ist sie in den Kindergarten gekommen und hat mir dann gesagt, Mami, ich möchte gern die Älteste sein. Wahrscheinlich, weil sie jetzt in der Kita eben für ihren Selbstwert war, das sehr positiv. Sie war bei den Ältesten, sie konnte alles besser. Und jetzt ist sie im Rinski wieder die Kleinste.
Mhm.
Und aber so, wenn Kinder eigentlich sich in unterschiedlichen Kontexten entwickeln können oder auch unterschiedlich erleben können, dann dann ist das natürlich positiv für den Selbstwert, wenn ich dann merken kann, ah, okay, ich habe ja doch Fähigkeiten. Mhm. Im Vergleich wieder mit anderen jüngeren Kindern kann ich auch mal die Schnellste sein oder kann auch die Beste sein.
Hörst du den Podcast auch so gern, weil du dich für psychologische Zusammenhänge interessierst? Dann bist du beim BCB genau richtig. Ein Bildungszentrum für christliche Begleitung und Beratung. Im Grundkurs Lebenskompetenz bekommst du praktische Impulse für ein Leben, das gelingt und so mit Menschen unterwegs sein. Entdecke, was dich und andere stark macht. Infos auf bcb-schweiz.ch. Uns sind Menschen wichtig. Dir auch? bcb-schweiz.ch.
Jetzt aber ein Viertes oder ein Jüngstgeborenes, das ist ja dann auch noch ein Vorteil. Also wenn ich jetzt so beobachte, dann kann es ja auch gerade so sein, dass dann die mega umgarnt werden und auch sehr herzig sind und dass man sich sehr freut. Also bei uns ist jetzt das fünfte Kind das Jüngste gewesen, aber mit Abstand. Mhm. Und dort also sehe ich, dass ich das Kind, oder da haben alle sind gerannt, wenn das nur ein Pieps gemacht hat. Mhm. Also das ist ja dann genauso vielleicht auch eben so die Umsorgung, gibt es viel mehr noch da oder eben, dass es viel mehr Aufmerksamkeit hat als jetzt vielleicht andere, obwohl du jetzt so gesagt hast, es könnte auch sein, dass dann eben ein Minderwert kommt, weil man nicht hinten rein mag oder so.
Genau, und es gibt natürlich immer den Unterschied, wie alt ist denn das jüngste Kind, und im Babyalter haben wir natürlich diesen Jö-Faktor, oder da sind alle so, oh Jö, und so herzig und so niedlich, und meine Kinder sind auch so, wenn mal Bekannte mit Babys zu Besuch sind oder jetzt haben sie eine kleine Cousine, dann wollen sie die auf den Arm nehmen und ach, das ist so niedlich, und irgendwann kommt, das habe ich bei meinen eigenen Töchtern beobachtet, kommt so der Faktor rein, das jüngste Kind entwickelt sich weiter, das kann plötzlich auch laufen, das möchte plötzlich mitspielen. Und dann ist es vielleicht auch auf einmal nervig. Da muss man Rücksicht nehmen. Man kann vielleicht jetzt ältere Kinder kennen, das, wenn die schon mit Playmobil spielen und man hat jüngere Geschwister, dann dürfen keine Kleinteile rumliegen, weil das jüngste Kind könnte das ja verschlucken. Also deswegen wechselt dann, glaube ich, irgendwann dieser Jö-Faktor in, jetzt nervt mich mein jüngeres Geschwister, weil jetzt muss ich Rücksicht nehmen, jetzt kann ich bestimmte Sachen nicht machen. Und das kann auch dazu führen, dass ältere Geschwister das an den Jüngeren schon auch mal so ihren Frust ablassen und vielleicht auch mal gemein sind zu den Jüngeren oder sich lustig machen über Jüngere. Also wir haben im Bekanntenkreis auch eine Familie, die haben auch einen großen Abstand zum jüngsten Kind. Und dann hat die Mutter mir auch erzählt, sie muss mit den älteren beiden Geschwistern, die schon im Teenie-Alter sind und die jüngere ist im Rinski-Alter, sie muss dann mit den älteren Kindern auch drüber reden, dass Worte eben Macht haben. Und wenn ich mich lustig mache über eine kleine Schwester, einen kleinen Bruder, weil der etwas noch nicht kann, dann löst das eben ein Gefühl von Minderwert aus bei dem anderen Kind. Mhm. Und das passiert dann schon häufiger, wenn die älteren Geschwister, weiß nicht, ob du das jetzt von deiner Familie auch kennst, über das Fünfte, dass dann doch auch mal das Fünfte oder das Jüngste belächelt wird oder mal sagt, ach, das verstehst du noch nicht, dafür bist du noch zu klein. Mhm. Oder bei der Sendung darfst du jetzt nicht mitgucken im Fernsehen, das ist nur was für die Großen. Mhm. Oder meine große Tochter hat jetzt entdeckt, es gibt ja so das magische Denken, jetzt Samichlaus oder bei manchen, wenn die Zahnfee kommt oder so. Und dann hat sie mich letztens gefragt, Mami, die Zahnfee gibt's die wirklich oder bist das du? Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede, ne? Eben auch so, was Fernsehserien angeht, wo Kinder, die noch das magische Denken haben, dann glauben, das ist jetzt alles echt. Mhm. Und die Älteren das schon gecheckt haben, dass das nicht so ist. Und dann Jüngere das manchmal eben spüren als, ich bin nicht schlau genug. Oder es kommt so eine Botschaft an wie, du verstehst es nicht, du bist irgendwie dumm. Mhm.
Also das fast noch ein bisschen früher vielleicht auch etwas kaputt macht. Mhm. Wo jetzt da ganz schön eigentlich ist, um das noch ein bisschen haben in einem gewissen Alter. Das magische Denken, wie du jetzt sagst. Mhm. Ja. Wie ist es dann, bei uns ist es so gewesen, dass das vierte Kind ist dann ein Bub war. Also ist er nochmal speziell gewesen bei uns, dass dann quasi das Jüngste für den Moment, wo sehr nahe Konstellation gewesen ist, ist ja eigentlich dann nochmal eine Spezialfunktion gewesen. Also drei Mädchen und dann kommt ein Bub als Viertes. Mhm. Zeichnet sich das gleich aus oder gibt das nochmal einen anderen Twist?
Ja, das ist eine andere Dynamik. Also wir haben eben unter Geschwistern, die das gleiche Geschlecht haben, mehr Konkurrenz, als wenn es das Gegengeschlecht ist. Und wenn das Jüngste eben auch noch ein anderes Geschlecht hat, dann hat es nochmal mehr eine Sonderrolle. Weil dann sind die Interessen wieder anders. Vielleicht haben sich die Eltern auch schon immer, ne, oder der Vater irgendwie einen Sohn gewünscht, mit dem er Fußball spielen kann. Wir haben ja schon so Stereotype. Uh-huh. Mit den Mädchen kann ich Frisuren machen, Nägel lackieren oder was auch immer. Also wir haben ja solche Stereotype doch auch in uns. Und dann kann eben so ein jüngstes Kind dadurch auch nochmal eine Sonderrolle haben, wenn es eben vom Geschlecht auch nochmal anders ist.
Mhm. Also dass dann vielleicht eben nicht so der Minderwert gefördert ist, sondern eher es merkt, aha, ich habe irgendwie einen Spezialstatus.
Genau, eher so eine Art Sonderrolle. Ich bin jetzt was Besonderes. Mhm. Oder ich bin das Jüngste und ich bin zum Beispiel ein Junge und sonst sind nur Mädchen oder eben umgekehrt, ich bin das einzige Mädchen. Ich kannte auch mal eine Großfamilie, da war es so wie Schneewittchen und die sieben Zwerge, oder? Also es gab sieben Jungs und dann ein Mädchen. Und
dann ist so Prinzessin zum Schluss, genau. Oder der Prinz im Umkehrschluss, oder? Mhm. Ja. Und was macht das denn mit einem? Also eben, jetzt sag jetzt mal, in der Zukunft, man wird erwachsen, es prägt einem. Was nimmt man mit aus dieser Kinderrolle, die man dort eingenommen hat?
Ja, also was natürlich bei uns allen entsteht, sind durch die Erfahrungen, die wir machen, werden wir geprägt oder eben auch durch Sätze, die wir hören und dann entwickeln wir eigene Glaubenssätze. Und je nachdem, wie das eben passiert, das, was wir jetzt gesagt haben, in einem schlechteren Fall bei den Jüngsten, wenn ich einen Minderwert entwickle, kann ich so einen Glaubenssatz entwickeln wie ich bin nicht gut genug. Andere sind immer besser, sind immer schneller. Kann auch dazu führen, das findet man sehr häufig bei den jüngsten Kindern, dass die eben sehr starke solche inneren Antreiber haben. Ich muss alles perfekt machen, ich muss alles gut machen, ich muss alles schnell machen, weil die sich immer im Vergleich sehen mit den Älteren und natürlich versuchen nachzueifern. Kann das eben in so eine Richtung führen, dass ich so eine starke Prägung habe und vielleicht auch im Erwachsenenalter merke, die Antreiber sind so groß, dass ich über meine Belastungsgrenzen gehe. Weil ich bei der Arbeit immer alles perfekt machen muss, zum Beispiel. Oder in Beziehungen, in der Elternschaft versuche ich immer das Beste und es muss alles top sein. Und irgendwann merke ich, dass da eigentlich ein Riesendruck auf mir lastet, aufgrund von dem Muster, was ich vielleicht in der Kindheit entwickelt habe. Mhm. Oder auch, das kann genauso sein bei Erstgeborenen, das Muster von, ich muss immer der Erste sein oder die Erste. Auch mal sagen zu können, nein, muss ich nicht. Es kann auch mal jemand anderes Verantwortung übernehmen.
Also gut anschauen, sich mal ein bisschen analysieren. Wie funktioniere ich eigentlich immer und warum kann das sein, vielleicht von dieser Prägung her, aus der Kindheit, ich könnte es einfach mal wie meine Schwester, die Älteste, machen zum Beispiel. Oder sie ist dort ganz anders. Also vielleicht ein bisschen abschauen.
Ja, genau. Es gibt auch noch eine ganz schöne Übung, die man machen kann. Die nennt sich das soziale Atom. Also man kann sich einfach ein weißes Blatt Papier nehmen und dann zeichnen wir uns so ein Wölkchen in die Mitte und schreibt mal ich rein und überlegt dann, was waren eigentlich oder wer waren die fünf prägendsten Personen in meinem Leben und schreibt dann drumherum eigentlich vielleicht auch in so Wölkchen, da kann man eigentlich kreativ sein, so wie man das machen möchte, schreibt man erstmal die fünf Personen auf, die einem in den Sinn kommen, die einen am meisten geprägt haben. Und dann in so einer Sprechblase dazu eigentlich, was ist so der erste Satz, an den ich mich erinnere, wenn ich dann an die Person denke, wie hat die mich geprägt? Also ich kann zum Beispiel sagen, meine große Schwester hat immer Heulsuse zu mir gesagt. Das hat sich schon eingeprägt. Ich bin eine Heulsuse und dann habe ich so einen Antreiber entwickelt von, ich muss immer stark sein. Zum Beispiel, ich darf eigentlich nicht weinen, oder? Sondern ich muss immer stark sein, weil das war ja negativ. Mhm. Klugscheißer hat sie auch noch zu mir gesagt.
Kann man das auch mit Gefühl machen? Wenn ich jetzt so an das denke, dann kommen mir eher so Gefühle in den Sinn, die ich dann verbinde mit den Geschwistern.
Mhm. Ja, das kann auch ein Zugang sein. Ne? Das kommt vielleicht auch darauf an, bin ich eher so ne, vom Kopf her schon bei irgendeinem Satz. Aber natürlich gehört dazu auch ein Gefühl, oder? Also jetzt Heulsuse oder Klugscheißer hat bei mir eigentlich Traurigkeit ausgelöst oder eben so ein Minderwert oder ich fühle mich dann nicht gut. Ich werde nicht so gesehen, wie ich bin oder was ist jetzt schlimm eigentlich an dem? Oder meine Eltern haben oft gesagt, die Klügere gibt nach. Also es gibt so Sätze und manchmal oder wir können dann eben anfangen, solche Prägungen, solche Sätze auch zu hinterfragen. Ist es denn wirklich so? Oder eben wenn ich weiß, mein Großelternteil hat vielleicht immer erwartet oder meine Eltern, ich bin verantwortlich. Und wenn dann daraus so ein Muster entsteht, ich fühle mich immer für alles verantwortlich und erlebe das als Riesendruck in meinem Leben, dann auch das mal zu hinterfragen, bin ich denn wirklich für alles verantwortlich? Mhm. Oder, und das sind jetzt mehr so natürlich so Negativbeispiele gewesen, Ich kann auch das aufschreiben, was mich positiv geprägt hat. Also welche Personen haben mir denn den Wert zugesprochen? Wer hat gesagt, hey, du bist einzigartig oder du bist ja ein Picasso oder zum Beispiel ein Talent im künstlerischen Bereich. Wer hat mich gefördert und wo hat mich das auch geprägt? Also wo waren auch Menschen, bei denen ich dann gespürt habe, hey, ich bin was Besonderes? Weil das ist häufiger eben für die mittleren Kinder oder auch, also die so im Sandwich sind, zum Beispiel auch das Schwierige eigentlich rauszufinden, wo bin ich denn besonders?
Also ist etwas, was man vielleicht mit sich selber mal machen kann, so eine Übung. Was würdest du jetzt zum Beispiel Eltern noch für einen Rat geben, wenn sie sehen, ja, ich habe jetzt das vierte oder das jüngste Kind, was gibst du damit?
Also insgesamt, das gilt vielleicht so allgemein für Eltern, ob es jetzt 1, 2, 3 oder 4 Kinder sind, dass man darauf achtet, dass man die Geschwister untereinander nicht vergleicht nach Möglichkeit und dass man dann auch darauf achtet, dass eben auch ein jüngstes Kind nicht so eine ungerechte Sonderstellung einnimmt oder eben auch von den Älteren missachtet oder irgendwie gedemütigt wird. Also manchmal brauchen die Jüngeren da eben auch Schutz, aber dass alle Kinder merken, sie bekommen die gleiche Wertschätzung. Und bei den Jüngsten ist es oft so, das ist der Kleine oder die Kleine, weil das ist ja das, was die Jüngsten häufig hören. Und dass man denen aber auch vermittelt, hey, du bist genauso etwas Besonderes wie deine anderen Geschwister auch. Auch wenn man das jüngste Kind ist. Ne?
Und dann sind doch manchmal aber auch die Besonderen, nicht? Eben, weil es die Jüngsten sind.
Ja, ich glaube, das ist eben so, dass wenn eben schon viele da sind, muss man irgendwie herausstechen. Oder irgendwie dann doch noch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und die Jüngsten sind dann oft auch die, die auch wieder kreative Wege finden oder die auch ein bisschen risikofreudiger sind. Weil man muss ja irgendwie sich abgrenzen von den anderen Geschwistern und dann doch auch auffallen in der Familie mit mehreren Kindern.
Also wenn das Muster vorhanden ist, dann würdest du sie auch darin bestärken, dass sie den Weg gehen, dass sie sagen, hey, ja, ich bin etwas Besonderes, ich mache etwas Besonderes, sollen sie auch. Das ist auch eine positive Auswirkung aus dieser Position, die sie haben.
Und ich finde auch generell, oder das wäre so mein Grundansatz bei jedem Menschen, bei jedem Kind, immer der Blick, was macht das Kind besonders? Was ist jetzt in dem Kind drin an Temperament, an Persönlichkeitseigenschaften, an Begabungen? Und wie zeigt sich das, oder wenn man sich das so vorstellt, wie so ein Diamant, den man schleift, oder der im Laufe des Lebens geschliffen wird, eigentlich so mit dem Blickwinkel, jedes Kind ist ein anderer Diamant, oder? Und funkelt dann auf eine andere Art und Weise. Und das im Blick zu behalten, wie kann ich als Elternteil jedes einzelne Kind, egal jetzt in welcher Position, so fördern, dass es seine Begabung entwickeln kann und auch spüren kann, hey, was zeichnet mich denn aus? Was hebt mich von anderen ab und was macht mich besonders?
Also bei jedem Einzelnen heranschauen, wenn es aber nur ein Einzelnes hat, also ein Einzelkind ist, dann bekommt sie die ganze Aufmerksamkeit über von den Eltern. Wird dann höchstens vielleicht mit anderen Kindern verglichen, wenn das passiert, von der Nachbarschaft oder Familie oder so, sonst noch. Was ist bei den Einzelkindern? Vielleicht können wir dort noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja, bei den Einzelkindern ist es natürlich so, dass die sich oft unterscheiden von Kindern, die mit Geschwistern aufwachsen, weil sie in der Regel viel Kontakt mit Erwachsenen haben. Also manchmal merkt man dann, die sind schon ein bisschen reifer, die sind vielleicht auch kognitiv weiter. Oder ich habe das früher auch immer gemerkt, so bei Einzelkindern hatte ich immer das Gefühl, die sind so wie kleine Erwachsene. Also die reden dann zum Teil auch schon anders. Ne? Wenn die in einem Umfeld aufwachsen, das kommt ja drauf an, ich kann auch ein Einzelkind haben, aber sonst Teil von einer Großfamilie sein, wo es viele Cousins und Cousinen gibt. Oder ich wohne in einer Nachbarschaft mit ganz vielen Kindern und mein Kind ist sehr viel draußen. Dann hat es natürlich auch noch andere Einflüsse. Aber die Einzelkinder haben eine besondere Stellung und die haben auch ihre Eltern für sich alleine. Also meine große Tochter ist mit ihren 2 besten Freundinnen, sind beides Einzelkinder. Und dann hat sie mir vor ein paar Tagen auch wieder gesagt, du Mami, meine eine Freundin, die hat Mami und Papi immer für sich ganz alleine. Ja, genau. Also weil sie leidet schon auch unter dem, dass sie noch eine jüngere Schwester hat, weil sie auch so ein Zweisamkeitstyp ist. Und das ist natürlich ein Vorrecht, was Einzelkinder haben, die bekommen, wenn das so ist. Es gibt natürlich auch Eltern, die viel arbeiten oder vielleicht doch auch nicht so viel Zeit für ihre Kinder haben. Das kann es ja auch geben. Aber ich sage jetzt mal, in der Regel kommt viel Aufmerksamkeit. Kann man sich Zeit nehmen für das eine Kind? Und das ist natürlich in allen Familien, ob dann noch eins danach kommt oder mehrere. Je mehr Kinder, desto weniger kann ich den Bedürfnissen gerecht werden von den Kindern, weil als Eltern, man kann sich ja nicht aufspalten und teilen. Das funktioniert nicht. Deswegen haben die Einzelkinder da eine besondere Aufmerksamkeit und müssen sich dann natürlich anders in sozialen Gefügen, also spätestens ab Kindergarten oder Schule, müssen die sich ja natürlich auch einfügen und lernen dann da auch soziale Kompetenzen, die die Geschwister natürlich mehr üben. Also wenn ich ein Geschwisterkind habe, gibt's mehr Möglichkeiten, Sachen zu üben, also Konflikte auszutragen oder auch Sachen teilen zu müssen zum Beispiel.
Obwohl, dass man ja das wahrscheinlich auch fördern als Eltern, oder?
Ja, genau. Das ist das, was man fördern kann, oder? Dass man schaut, dass Einzelkinder von Geburt an eigentlich viel unter gleichaltrigen Kindern sein können, viele soziale Kontakte haben mit anderen Kindern und dann auch lernen zu teilen. Aber es ist schon auch so, das sehe ich dann bei meinen Kindern, wenn man natürlich in einem Elternhaus ist mit Geschwisterkindern in einem Haus und dann muss man täglich Spielzeug, Stifte, Mami und Papi teilen und die Einzelkinder teilen dann natürlich zum Beispiel, wenn sie abmachen und an einem Nachmittag jemand zum Spielen kommt, dann teilen sie ihr Spielzeug, aber danach haben sie wieder alles für sich alleine. Das heißt, das ist ein Unterschied, aber das heißt nicht, dass Einzelkinder nicht die gleichen sozialen Kompetenzen erwerben wie Geschwisterkinder. Sie lernen es einfach anders und auf eine andere Art und Weise.
Und das ist ja noch interessant. Ich würde jetzt natürlich sagen, ja, also ich habe es geliebt, in einer Grossfamilie aufzuwachsen. Aber also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich jetzt ein Einzelkind gewesen wäre, wie es ja umgekehrt auch nicht kann vorgestellt werden. Also ein Einzelkind weiss ja gar nicht, wie es wäre, mit einer Familie aufzuwachsen, mit mehr Kind.
Genau, und es ist tatsächlich so, also es gab eine Umfrage, die auch mal gefragt hat, ja, wie viele lieben zum Beispiel ihre Geschwister, und das sind 52%. Aber ich glaube, so um die 40% teilen gerne, also das heißt 60% teilen eigentlich nicht gerne, aber auch nur 5% wären gerne ein Einzelkind. Also das heißt, in uns Menschen liegt das schon auch drin, dass wir ein Bedürfnis nach Bindung und Beziehung haben. Das ist eigentlich das zentrale Grundbedürfnis, was wir haben und was natürlich auch befriedigt wird, wenn ich ein Geschwisterkind habe. Also Einzelkinder, auch gerade wenn Eltern berufstätig sind oder natürlich auch vielfältige Aufgaben haben, die müssen sich dann alleine beschäftigen zu Hause. Und Geschwisterkinder spielen dann zusammen. Da ist immer jemand da. Das ist zum Beispiel einer der Vorteile, wenn ich ein Geschwisterkind habe. Oder was ich auch merke, dadurch, dass wir zwei Kinder haben, jetzt wo die älter sind und immer besser zusammen spielen, entstehen dann mehr Freiräume für einen als Elternteil. Also man kann auch mal entspannt eine Pause machen oder ein Buch lesen oder in Ruhe die Küche aufräumen, wenn die Kinder friedlich spielen. Wenn es natürlich Streit gibt, ist es auch wieder vorbei.
Und wir haben viel gestritten.
Ja, was eigentlich auch normal ist, oder? Ja. Dass es Streit gibt. Aber manchmal entstehen so Sequenzen von harmonischem Spiel. Und Einzelkinder müssen sich natürlich auch viel mehr alleine beschäftigen.
Was gibt es denn für Vorteile jetzt bei einem Einzelkind? Das Kind selber weiß ja das jetzt vielleicht nicht, oder? Es spürt einfach, okay, ich bin da jetzt mit Mama und Papi, ich kann mega etwas Tolles sein, man hat die beiden für sich, wo man vielleicht dann auch mal vermisst, wenn man selber ja noch die Eltern muss mit den Geschwistern teilen. Aber was sind so die Vorteile jetzt auch für das Erwachsenenleben von einem Einzelkind?
Ja, also die Einzelkinder sind oft die eben reifer und auch selbstständiger sind, wenn sie viele Interaktionen mit Erwachsenen haben und die auch eben häufig eine besonders starke Bindung zu ihren Eltern haben. Also das ist ja auch sehr positiv, oder das, was ich merke mit mehreren Kindern, ich kann mich nicht teilen, ich kann meinen Kindern nicht immer gerecht werden, ist es bei Einzelkindern natürlich der Vorteil, dass ich als Elternteil meine Aufmerksamkeit wirklich den Bedürfnissen von diesem einen Kind widmen kann. Also das, glaube ich, ist was zum einen für Eltern weniger Stress, oder? Ich habe eine Person, auf die ich mich fokussieren kann, und ich kann auch wirklich auf die Bedürfnisse von dem Kind eingehen. Ist natürlich immer eine Frage von zeitlichen und finanziellen Ressourcen und was das so, aber ich sage jetzt mal die Grundbedürfnisse von dem Kind. Kann mich dem einfach widmen, kann es auch sehr gut fördern. Zum Beispiel in den einzelnen Begabungen, wenn jetzt ein Kind sehr gerne bastelt oder zeichnet und dann habe ich Zeit und setze mich dazu, dann kann natürlich auch so ein Einzelkind viel besser gefördert werden, als wenn ich mehrere Kinder habe, wo ich gemerkt habe, meine große Tochter hat zum Teil ein bisschen, ja, sie hat schon noch früh Radfahren gelernt, aber im Vergleich zu anderen vielleicht auch ein bisschen später, weil ich hatte ja noch ein zweites, was immer irgendwie dabei war oder auf das ich aufpassen musste, so dass Einzelkinder dann natürlich, wenn sie mehr Aufmerksamkeit und Fokus von den Eltern haben, auch schneller Sachen lernen können zum Beispiel.
Mhm. Was sind denn so die Herausforderungen für im Erwachsenenleben, für Einzelkind?
Ja, also was natürlich auch entstehen kann, ist eben das Muster, dass man es gewohnt ist, dass man immer Aufmerksamkeit bekommt und dass es vielleicht auch eher, also wenn jetzt Eltern sehr bedürfnisorientiert erziehen und wenn ich ein Einzelkind habe, dann ist es natürlich auch eher gewohnt, dass man auf seine Bedürfnisse eingeht. Und dann können Fähigkeiten wie Kompromissbereitschaft, Kompromissfähigkeit natürlich ein bisschen weniger stark ausgeprägt sein. Also das können dann Herausforderungen sein, eben wenn ich dann in der Partnerschaft bin, vielleicht in der Ehe oder auch dann eigene Kinder habe und merke dann, okay, jetzt muss ich mich doch irgendwie teilen, jetzt muss ich andere Wege finden. Das ist dann natürlich was anderes, als wenn ich jetzt zweitgeborenes Kind war und ich bin gewohnt, dass ich alles teilen muss.
Jetzt hört man ja mega viel, hey, ja, mehr Kinder sind wahrscheinlich besser für die Entwicklung von einem Kind selber. Es ist vielleicht auch Entlastung, haben wir jetzt schon gerade gehabt, auch für die Eltern, dass, ja, wenn jetzt noch ein zweites Kind rum ist, dass die können vielleicht zusammen spielen. Und, also ich komme so vielfach so ein Gefühl über, mehr Kind ist besser. Weißt, würdest du das jetzt auch unterschreiben? Oder was gibst du Eltern mit, die sich vielleicht auch überlegen, nach dem einen Kind, das sie jetzt haben, sollen wir noch ein zweites oder nicht?
Ich finde, das ist sehr individuell und natürlich sehr persönlich. Also was habe ich selber für Ressourcen oder wo man sich fragen kann, was habe ich auch für ein Bild von Familie? Ich komme jetzt aus einer Familie mit zwei Kindern, mein Mann auch, und wir haben zwei Kinder zum Beispiel. Ich sehe das häufig im Freundeskreis, die mit mehr Geschwistern aufgewachsen sind, sind auch tendenziell eher die doch dann selber auch mehrere Kinder haben, also mehr als zwei. Das sehe ich sehr oft. Oder die als Einzelkind aufgewachsen sind, gibt's beides. Entweder ich möchte auch nur ein Kind oder ich habe mir immer ein Geschwisterkind gewünscht und deswegen möchte ich zum Beispiel zwei. Und das hat natürlich viele Faktoren. Das kommt auch immer drauf an, wie ist denn so ein Kind? Es gibt natürlich, über das haben wir jetzt nicht gesprochen, aber Kinder, die psychisch vielleicht belastet sind, die Herausforderungen an Eltern stellen oder wenn körperliche Erkrankungen ein Thema sind oder körperliche Behinderungen zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wo es immer auch eine Frage ist, wie viele Ressourcen habe ich denn? Oder ich bin jetzt selber hochsensibel, ich merke immer irgendwie eine Zeit lang dachte ich, ein drittes Kind wäre ganz schön und mittlerweile merke ich, nein, ich glaube, das hätte mich überfordert, weil ich so schon immer das Gefühl habe, ich kann mich nicht zerteilen und kann den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Ich sehe aber auch andere Mütter, die sind total entspannt mit mehreren Kindern, die können das irgendwie easy und sagen, ich gebe einfach mein Bestes. Also es ist natürlich auch sehr individuell, wie bin ich vom Typ her? Kann ich das, oder? Also mit mehreren Kindern und dann abhängig davon, wie ist denn so ein Kind? Wie viel fordert das von mir? Ist es sehr pflegeleicht oder ist es auch ein anspruchsvolles Kind?
Also wirklich ehrlich sein mit sich selber und gut anschauen, wie viel mag es eigentlich noch leiden? Habe ich noch ein bisschen Reserven? Auch für mich vielleicht dann noch, dass ich noch ein bisschen Selbstmitgefühl mit mir selber habe und meine Psychohygiene gut machen, oder?
Ja, genau. Und dann ist natürlich auch, also für mich sind Kinder schon ein Geschenk von Gott und es ist für mich ein Riesenwunder, wie das entsteht. Und manchmal ist ja auch jemand ein Einzelkind nicht, weil die Eltern das so wollten, sondern weil es danach nicht mehr geklappt hat. Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir nicht immer die volle Entscheidungsfreiheit haben, auch in welchem Altersabstand kommen Kinder auf die Welt, sondern dass es da eben auch noch einen anderen Faktor gibt, oder? Was ist auch biologisch möglich? Was hat funktioniert? Was sollte vielleicht so sein und was auch nicht?
Wir können vieles planen, wir können sagen, wir möchten 1, 2, 3, 4 Kinder, aber ob es dann wirklich auch klappt, das ist definitiv nicht immer in unseren Händen. Man kann schon viel, aber man kann auch nicht alles bestimmen. Und dass man da das Beste daraus macht, da haben wir jetzt hoffentlich ein paar Tipps mit auf den Weg bekommen. Danke dir vielmals,
Livia. Ja, danke auch.
Ja, wir sind da wirklich stark in der Theorie, oder? Was das für eine Auswirkung kann haben auf einem. Je nachdem, in welcher Rolle dass man da in der Familie drin ist, in welcher Konstellation dass man da hineingeboren worden ist. Es kann natürlich sich da alles wieder ändern, wenn da grosse Abstände sind zwischen den Kindern, wenn ein Kind zum Beispiel krank ist oder auch, wenn plötzlich noch andere Geschwister dazukommen, weil es vielleicht eine Patchwork-Familie gibt. Also ich finde den Abschluss, den Julia Wegmann gemacht hat, sehr toll, oder? Man könnte vielleicht die Menge der Kinder planen, aber ob es dann auch klappt, das ist immer nur ein Geschenk. Und so ist es auch bei der Beziehung zu den Geschwistern. Wir haben sie uns nicht ausgelesen, auch die Konstellation nicht. Aber wir können uns heute und jetzt entscheiden, dass wir das Beste aus dieser Erfahrung mitnehmen in unser Leben und das Negative anschauen und verarbeiten. Also ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen aus dieser Folge. Falls ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, dürft ihr natürlich uns gerne kontaktieren über unsere Kontakte in den Shownotes. Jetzt danke vielmals fürs Zuhören. Habt's gut.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.